Herzlich willkommen heute bei der nächsten Folge, nächsten Episode mit dem nächsten Interview heute bei dem Podcast Sportseele. Heute habe ich Lukas Kaufmann dabei. Ich freue mich, dass du dabei bist. Kurzer Einstieg, wer der Lukas auch ist von mir. Er kommt aus Österreich, ist Mountainbike-Extremsportler. Und ja, herzlich willkommen, Lukas.
Hallo, servus, grüß dich, Tim. Freut mich, dass ich mit dabei sein darf.
Cool, cool. Ja, zum Start machen wir das immer so, dass die Gäste sich mal kurz vorstellen können. Jetzt auch bei dir. Erzähl mal so deine Station deines Lebens vielleicht mal, die dir wichtig sind, auch zu erwähnen und damit die Zuschauer dich auch ein bisschen besser kennenlernen, genau, und wissen, wer du bist.
Jawohl, also ich bin jetzt 28 Jahre alt, komme aus Oberösterreich und war immer schon sportlich. Meine Eltern waren mit uns gern immer im Winter Skifahren, im Sommer eigentlich immer auf die Berge unterwegs, also eher wandern. Und meine Mama ist Spitzenköchin, war die erste Meisterköchin von Österreich. Und deswegen, das war ein bisschen ein Problem am Start von meiner Sportkarriere, mehr oder weniger, weil mir das Essen von der Mama sehr gut geschmeckt hat. Das heißt, ich war früher mal ein bisschen dicker, würde man sagen jetzt. Und habe dann zwischen der dritten Klasse und vierten Klasse Hauptschule in 9 Wochen Sommerferien über 20 Kilo abgenommen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann unter Anführungszeichen Normalgewicht gehabt, bin dann einmal kurz eingefallen, dass ich glaubt habe, ich muss noch weniger essen, damit ich noch schneller werde beim Radfahren, habe aber gemerkt, dass das nicht ganz so funktioniert, aber auf jeden Fall ab dem Zeitpunkt bin ich dann bei den Rennen natürlich auch schneller gewesen als wie vorher. Vorher bin ich meistens Letzter geworden, bin aber trotzdem mitgefahren, weil es halt Spaß gemacht hat. Und dann war ich auf einmal vorne mit dabei. Das hat mir unglaublich viel Motivation gegeben. Habe dann die ersten Rennen in Oberösterreich gewonnen, habe Rennen in Österreich gewonnen und habe dann irgendwann einmal gemerkt, die Rennen, je länger das dauern, desto mehr links man. Und habe angefangen, da, dass ich Rennen außerhalb von Österreich habe da Gott sei Dank eine wichtige Zusammenarbeit von mir war mit Sportograf. Die machen Bilder bei Ironmans oder Berlin-Marathon, also weltweit bei großen Sportveranstaltungen und sortieren diese Bilder dann nach der Startnummer. Mit denen habe ich zusammenarbeiten können. Das war eine coole Sache für mich. Und so bin ich zu den ersten großen beiden internationalen Rennen gekommen, sage ich mal so. Und ich bin halt dann immer, nebenbei habe ich dann Tartell in Leonding für Biomedizintechnik abgeschlossen, war danach ein Jahr beim Bundesheer und habe dann nach dem Bundesheer für insgesamt 2 Mal, jeweils 2,5 Jahre bei verschiedensten Firmen in der Logistikabteilung gearbeitet. Und habe aber dann einfach bei den Rennen, die was ich fahren habe dürfen, international gemerkt, dass mir das unglaublich viel Spaß macht und dass ich eigentlich nie glücklicher bin, als wenn ich diese Rennen fahren darf, von denen, was ich früher immer eigentlich nur geträumt habe. Und dann habe ich versucht, Sponsoren zu suchen, die was mir das ermöglichen, dass ich das auch professionell machen kann. Und glücklicherweise ist mir das gelungen und seit dem Jahr 2019 bin ich jetzt selbstständig als Mountainbike-Profi und bin jeden Tag überglücklich, dass ich das machen darf, was mir am meisten Spaß macht.
Schön. Schön, danke für das Teilen auch kurz deiner Geschichte. Man merkt auch, gerade am Ende jetzt, wo du über das Mountainbiken gesprochen hast, über deine Selbstständigkeit auch, dass du da wirklich auch strahlst und dir das super viel Spaß macht. Das sieht man auch tatsächlich, weil genau, wir sprechen ja hier über Video, auch Lukas. Aber jetzt denke ich mir so, Fahrradfahren macht ja jedes Kind gerne oder auch Mountainbiken mit ein paar Hügeln und Abfahrten beziehungsweise Downhill. Wie war das denn bei dir genau? Wie bist denn du genau zum Mountainbike gekommen? Wie war das?
Ja, also ich sage immer, das ist ein bisschen eine komische Geschichte, unter Anführungszeichen. Also ich wohne in Oberösterreich und die deutschen Zuhörer werden sich jetzt wahrscheinlich denken, in Österreich gibt es ja überall Berge. Das ist nicht ganz so. Also es gibt in Österreich auch Plätze, wo es ziemlich flach ist. Und ich wohne eigentlich in einer Gegend, wo nicht wirklich jetzt große Berge sind. Also ich sage mal, es ist jetzt nicht die klassische Gegend, wo man jetzt zum Alpinisten oder Mountainbiker wird. Aber ich habe das Glück gehabt, dass 2 Familien, Papas von meinem besten Freund einen Radlclub gegründet haben. Und dann waren wir halt da einfach dabei, weil es lustig war. Und wir waren lauter Freunde aus dem Ort, die was sich halt gut verstanden haben. Und die, was halt mehr oder weniger gut auch mit dem Radl gefahren sind. Und wir haben sie natürlich auch, so wie man halt im Fußball versucht, sage ich mal, die meisten Tore zum Schießen, haben wir versucht, dass wir besser Radl fahren und so weiter als wie die anderen. Und das Coole war sicher, dass in meiner Jugendzeit, für das bin ich sehr dankbar, war sehr lange Zeit einfach wirklich der Spaß im Vordergrund. Also es war jetzt, es war ein Radverein, der was Rennen gefahren ist, aber das Wichtigste beim Radverein war der Spaß an der Bewegung und so weiter. Und das hat man, war, glaube ich, für meine Entwicklung einfach sehr, sehr wichtig, weil jetzt ist natürlich, jetzt ist die Zeit da, wo ich auch Ergebnisse liefern muss und selber natürlich auch liefern will. Aber es ist auch immer wieder gut, zurückzudenken, so wie jetzt die Frage, die es auch gemacht hat, dass ich eigentlich angefangen habe, weil mir das Radlfahren einen Spaß gemacht hat und weil ich mit dem Radl an Plätze gekommen bin, wo ich mit dem Auto nicht hinkomme und weil ich beim Radlfahren gemerkt habe, es zahlt sich aus, wenn ich mich bergauf anstrenge, weil die Abfahrt einfach unglaublich viel Spaß macht und habe durch den Sport einfach viel erleben dürfen, viel lernen dürfen, was man ins Leben ein bisschen mitnehmen kann. Und so bin ich zum Radlfahren gekommen.
Cool, ja, schön das zu hören. Super spannend auch, was du sagst. Ich glaube, das ist bei jeder Sportart so, dass alle Menschen einfach dadurch, dass es ihnen Spaß macht, ja, diesen Weg auch gehen, weitergehen, weil es halt ihnen Spaß macht und das dann halt das Wichtigste auch ist, erstmal am Anfang. Bei jeder Sportart, denke ich mal, je nachdem, was man halt gerne macht. Und ja, das ist schön auch zu hören und schön, dass du das sagst, jetzt rückblickend auf deine Zeit, wie du dazu gekommen bist. Aber du sagst auch, jetzt wird es immer wichtiger, auch ja, dann Plätze zu fahren, die man auch haben möchte. Wie groß ist denn der Schritt jetzt mal für die Zuschauer und für mich auch sehr, sehr spannend, jetzt in Richtung professionelles Mountainbiken? Weil man kann ja immer in Freizeit fahren, aber wie groß oder was muss man genau dafür tun, dass man jetzt ins professionelle Mountainbiken dazugehört oder dazuzählt?
Boah, ja, also ich glaube, ich kann jetzt nur von Österreich reden. Ich kenne natürlich auch die Szene in Deutschland ein bisschen. Nur in Deutschland ist es halt natürlich weit ein bisschen ein größerer Bereich, mehr oder weniger. Mhm. Aber in Österreich ist es so, dass, glaube ich, momentan 5 Mountainbiker gibt, die was vom Sport leben können, so wie ich, circa. Okay. Ja. Und das heißt, das Mountainbiken ist jetzt nicht so die Sportart wie Fußball vielleicht und so weiter. Ja. Und es ist sehr schwierig, dass man das auf professionelle Beine stellt, weil es halt auch keine großen Teams gibt. Also beim Fußball gibt es Bayern München, Borussia Dortmund und noch 500 andere Teams, wo man unter Anführungszeichen ein bisschen was verdient, für das, dass man einen Sport ausübt. Und bei uns in Österreich zum Beispiel gibt es kein einziges richtiges professionelles Team, wo jetzt mehrere Fahrer dabei sind, die was davon leben. Das heißt, ich war auch gezwungen, einfach Gott sei Dank gezwungen, das Ganze auf eigene Faust zu organisieren. Das heißt, ich habe relativ bald erkannt, dass ich werde bei keinem Team unterkommen. Ich muss mir das alles selber organisieren, weil es hat auch in Deutschland, glaube ich, vor ein paar Jahren hat es Junioren-Weltmeister in die verschiedensten Mountainbike-Disziplinen gegeben, die was aufgehört haben zum Radfahren, weil sie einfach kein Team gefunden haben. Und das habe ich Gott sei Dank ein bisschen in der Entwicklung mitgekriegt und habe mir gedacht, okay, wenn das so ist, dann muss ich einfach schauen, dass ich mir das selber aufstelle und selber Sponsoren suche und habe einfach das Glück gehabt, dass ich ein paar Firmen gehabt habe, die was mich unterstützt haben zu einer Zeit, da wo mich einfach noch keiner kennt hat. Ich sage, jetzt mache ich coole Sachen, fahre coole Rennen, produziere da Videos von diesen Bewerben, die was im Fernsehen ausgestrahlt werden und auch über YouTube und so weiter, viel Personen erreichen. Das heißt, jetzt hat das Ganze, was ich mache, sicher schon einen Wert, aber ich bin am allermeisten unglaublich dankbar denen Firmenchefs, die was mich unterstützt haben in einer Zeit, wo das einfach noch nicht möglich war, weil ich zu wenig Geld dafür gehabt habe und solche Sachen. Und ja, da ich kann nur jedem sagen, dass er es selbst versucht und einfach auch immer mein großer Hintergedanke ist immer, dass ich denen Firmen, die was mich unterstützen, halt einfach auch was zurückgib. Weil ich glaube, also ja, viel glauben halt, ich fahre jetzt schnell mit dem Radl und dann muss mich irgendeine Firma unterstützen. Nur ich glaube, das funktioniert halt leider oder Gott sei Dank einfach in diese Nebensportarten nicht. Das heißt, man muss auch, es gehört auch ein bisschen was anderes dazu, als wie einfach nur schnell Radl fahren.
Ja. Da auch die nächste Frage, was macht ein allgemein Mountainbike für dich aus? Natürlich überwiegen die positiven Seiten, wenn man das als professionellen Sport macht. Aber was sind da auch vielleicht für dich immer die größten Herausforderungen? Andererseits, dass du das halt auch jeden Tag machst oder auch professionell machst?
Große Herausforderungen sind, also grundsätzlich braucht man beim Mountainbike einfach ein funktionierendes Fahrrad mit einem guten Material. Und wenn ich ein Fahrrad habe und einen Helm aufsetze dann, und Handschuhe anziehe, dann ist das Ganze schon ziemlich sicher. Also aber die Herausforderungen, was wir Mountainbiker, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu einem Rennradfahrer haben, ist einfach, dass natürlich immer diese Problematik gibt, wo dürfen wir fahren, speziell auf die ganzen Wegerl und so weiter. Das ist einfach das ist sicher ein großes Problem, dass man halt teilweise wo fahren muss, wo man eigentlich nicht fahren darf und so weiter. Das war super, wenn man das irgendwo vielleicht in der Zukunft einmal klären würde und einfach diese mein Ansatzpunkt war einfach der, dass einfach jeder von uns Sportler, glaube ich, ein bisschen eine Eigenverantwortung übernehmen muss und das halt nicht sein kann, wenn ich irgendwo bei einem Bauer durch den Wald fahre und dann über einen Baum falle, der was dort halt umgefallen ist beim letzten Wind und man dann in die Hand bricht, dass ich dann den Bauer anzeige, ja, weil der einen Baum dort liegen lassen hat. Also das geht einfach nicht und es ist einfach oft bei mir in der Nähe und überall, auch von meinen Freunden, die so weiter weg sind, her das, ja, da ist irgendwer durch den Wald gefahren, ist gestürzt, hat den Bauer angezeigt und es ist ja klar, dass der dann das nicht mehr erlaubt und es ist halt aber einfach traurig. Also ich kam halt niemals auf die Idee, dass ich das mache, aber einige machen es halt und das glaube ich war einfach ein Lösungsansatz, dass das alles ein bisschen besser ist, dass einfach die Leute, die was da den Grund zur Verfügung stellen, dass die geschützt sind vor so Leuten wie mir, die was halt da teilweise auch wahrscheinlich ein bisschen schnell irgendwo runterfahren und so weiter. Also das sind wahrscheinlich so die Hindernisse, was wir Mountainbiker haben. Aber im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, ich fahre ehrlicherweise öfter Wegerl, die was nicht ganz erlaubt sind, aber ja, ich habe auch noch nie ein großes Problem gehabt mit irgendwem. Also ich habe teilweise im Wald irgendwo einen Bauer getroffen, den was halt der Wald gehört hat und habe mir gedacht, oh weh, jetzt, das ist keine so eine gute Situation. Aber ich bin immer freundlich geblieben, habe versucht mit denen zu reden und im schlimmsten Fall habe ich gesagt, okay, passt, ich drehe um. Also ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man sich verhaltet.
Ja. Absolut, absolut. Das ist sehr, sehr wichtig. Das stimmt auch einfach, nett bleiben. Das ist auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr guter Tipp hier. Aber du, wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Und zwar habe ich dir auch vorhin erzählt schon, ich habe im Herbst eine Exkursion nach Saalbach, Hinterklemm. Ist ja wahrscheinlich auch bei dir. Du warst bestimmt schon dort mal, ist eins der tollsten Mountainbike-Gebiete, glaube ich. Gib da mal einfach deine Tipps oder so, was man da unbedingt fahren muss oder ja, was ich dort auch beachten sollte. Gib mir da gerne mal ein paar Tipps.
Boah, ja, also ich war schon mal dort, du hast recht, es gibt dort die verschiedensten Linien, sage ich mal, und das Coole ist auch, die haben so, diese Bikeparks sind auch mittlerweile schon so in Schwierigkeitsstufen eingestuft, also es gibt, weiß nicht, die blaue Linie, die kann mehr oder weniger fast jeder fahren, der was auch halbwegs Radl fahren kann, sage ich jetzt einmal, und dann gibt es rote und schwarze Linien, da wird die Schwierigkeit natürlich immer größer. Aber sie haben auch in diese ganzen Bike-Regionen gibt es mittlerweile unten im Tal schon überall so kleine Technikstationen, also einfach so Parks, wo man ein bisschen üben kann, wo es verschiedene Sprünge gibt, wo man sich herantasten kann, von einem kleinen Sprung zum mittleren Sprung. Cool. Das würde ich dir einfach empfehlen, dass du sowas machst, dann je nachdem, wie oft du schon Mountainbiken warst, kannst du sicher ein Fahrtechnik-Training nehmen, weil das einfach, weil man sehr, sehr, sehr viele Leute, also ich sage immer, 98% der Menschen, so wie du zuerst gesagt hast, jeder tut Radl fahren, aber nur weil ich Radl fahren tue, heißt das nicht unbedingt, dass ich es auch richtig mache. Und so ein Fahrtechnik-Training schadet, speziell in so einem Bikepark, wenn man dann auch immer wieder schwierigere Sachen machen will, sicher nicht. Und dann würde ich dir einfach empfehlen, dass du dich langsam herantastest. Also ich würde nicht mit der schwierigsten Abfahrt beginnen, sondern mit einer leichten. Und dann kommt man ins Fahren, kriegt man ein gutes Gefühl, muss dann auch immer wieder aufpassen, dass man nicht übertreibt.
Und, ja, das stimmt.
Ja, genau. Aber sonst einfach das Fahren, was da Spaß macht, und wenn halt irgendwo einmal eine Stelle ist, die du dich nicht drüber traust, dann glaube ich, geht auch die Welt nicht unter, wenn man mal ein Stückchen das Radl bergab schiebt.
Ja, cool. Ja, ich bin echt gespannt, weil wir werden auch in der Gruppe fahren und werden 5 Tage am Stück fahren, von 10 bis 16 Uhr immer am Stück, also immer hoch und runter. Das wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich da drauf. Aber du hast schon die Techniktipps erwähnt. Gib doch einfach mal, ja, für alle Mountainbike-Anfänger nochmal, ja, Tipps oder ja, Dinge, auf sie achten sollten oder einfach mal drauf haben sollte, bevor man einfach eine Tour losfährt. Auf was gibt es da zu achten?
Ja, also ich würde sagen, die Mountainbike-Technik jetzt über
ja, wir müssen nicht zu tief ins Detail gehen.
Über ein paar Sätze zum Beschreiben ist teilweise nicht ganz so einfach, weil da natürlich auch immer diese Positionen und so weiter erklärt werden. Aber ich sage mal, ganz was Wichtiges ist grundsätzlich einmal, was man bei voll vielen Leuten sieht, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Linkskurve fahre mit dem Fahrrad, dann sollte mein rechter Fuß durchgestreckt sein. Und nicht der linke Fuß, weil sehr viele Leute, was man in der Stadt immer umfahren sieht, fahren mit dem linken Fuß durchgestreckt, und wenn sie sich dann auch noch ein bisschen in die Kurven einlegen, dann fällt teilweise zwischen Boden und Asphalt, zwischen Boden und Pedal, ist dann manchmal nicht mehr viel Platz, und wenn das einmal Boden und Pedal sich berühren, dann endet das meistens nicht so gut. Das ist ein Tipp, einfach der äußerste Fuß in der Kurve sollte durchgestreckt sein. Das hilft dann, dass man so spät wie möglich wegrutscht. Ein nächster Tipp ist, man sollte da, was sehr, 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 sehr viele Leute schwerfällt, was sehr viel Übung braucht, ist, man sollte Vertrauen haben in die Vorderbremse. Also ich bin ja auch Mountainbike-Technik-Trainer, und wenn ich die Leute sage, sie sollen mehr vorne bremsen, dann schauen sie mich immer an, so auf die Art, ob ich das überhaupt ernst meine, weil man natürlich ob kleines Kind auf, ich habe es auch selber von der Mama erfahren, bremse ich auch nicht zu viel vorne, weil da überschlagt sie. Das Problem ist aber, dass die Vorderbremse unglaublich große Bremswirkung hat im Vergleich zur Hinterbremse. Das heißt, wenn ich schnell und sicher bergauf fahren will, dann muss ich einfach mit der Vorderbremse arbeiten. Und wenn ich die richtige Position dazu habe, die, was ich jetzt schwer die Zuseherinnen und Zuseher erklären kann, aber mit der richtigen Position am Bike, da kann man auch die Vorderbremse richtig gut einsetzen. Das heißt, man muss einfach auch schauen, dass man das Vorderrad ein bisschen belastet. Das heißt, wenn ich die 90% der Leute, die was mit dem Mountainbike in so einem Bikepark runterfahren und nicht gut Radl fahren können, und es geht steil bergab, gehen mit dem Gewicht zurück. Das ist eine logische Situation, weil man hat Angst vom Überschlag und denkt sich, okay, hinten bin ich sicher. Aber das Problem ist, wenn du hinten bist, wirkt im Endeffekt nur noch die Hinterbremse, weil die Vorderbremse hat ja null Druck. Das heißt, du bremst nur noch hinten. Das heißt, du hast nicht so die gute Bremskraft. Und das Nächste ist, wenn es da steil bergab geht, funktioniert das möglicherweise noch. Aber wenn es steil bergab geht und du willst da auch Kurven fahren, meistens gibt es ja in diese Bikeparks auch Kurven, es geht nicht nur bergab, dann musst du auch irgendwann einmal lenken. Und wenn der Gesäß am Hinterreifen mehr oder weniger oben sitzt und du lenkst, dann fährt das Radl einfach geradeaus. Ganz natürlich, so wie ein Formel 1 Auto auch geradeaus fährt, wenn irgendwas mit dem Anpressdruck nicht funktioniert, so ist es halt auch bei uns, bei den Radlfahrern. Und das heißt, die einzige Möglichkeit, um im schwierigen Gelände unter Anführungszeichen, zu überleben ist einfach, dass ich einen Druck am Vorderreifen aufbaue und wenn ich diesen Druck am Vorderreifen habe, dann kann ich auch mit der Vorderbremse arbeiten und das funktioniert dann auch richtig gut, aber das wird, ist ein langer Weg und hört sich jetzt da wahrscheinlich leichter an, als was in der Wirklichkeit umsetzbar ist, aber das sind die wichtigsten Tipps, was ich den Leuten mitgeben kann, arbeite auch mit der Vorderbremse und in Kombination natürlich mit ein paar andere Sachen. Cool. Ja, genau.
Cool. Ja, ich werde mir das merken, so gut es geht, auch auf der Strecke dann. Werden wir dann mal sehen. Werde ich dann auf jeden Fall umsetzen, so gut es geht. Und auch weitergeben, natürlich. Danke dafür. Wir kommen zu dir nochmal persönlich, Lukas. Du bist wirklich Extremsportler und das, was ich bei dir auch schon gesehen habe, was du alles gemacht hast, ja, beeindruckend, wirklich. Wir kommen jetzt nochmal zu dem Fear Island Rennen, das du gemacht hast. Erzähl doch nochmal, was genau das ist, wo vielleicht genau das auch war, weil ich glaube, du kommst auch ja, sehr, sehr rum in der Welt. Ja, wie war das? Erzähl nochmal.
Ja, also das war das letzte Rennen, was ich jetzt gerade eben gefahren bin, mehr oder weniger am Samstag, war das letzte, die letzte Etappe und das Fear Island ist ein Mountainbike-Etappenrennen in Kroatien. Dauert insgesamt 5 Tage, also es gibt so einen Prolog, was man einfach so sagen kann, ist ein bisschen so, es ist so ein kurzes Sprintrennen, wo es um die Startaufstellung dann für die weiteren Rennen geht und dann hat es 4 einzelne Etappen gegeben, eine auf der Insel Krk, die andere auf der Insel Raab, dann auf der Insel Zres und dann die Insel Maleluschin. Also es ist einfach ein Etappenrennen in Kroatien, jeden Tag auf einer anderen Insel. Man fährt mit der Fähre von Insel zu Insel, hat natürlich auch teilweise unterschiedliche Bodenuntergründe, sage ich jetzt mal so. Und, aber was eigentlich immer gleich ist, sind sehr, sehr viele Steine. Und es ist ein super Rennen, ist eben immer so um die Osterzeit in Kroatien und wir haben jetzt auch wieder eigentlich ein schönes Wetter gehabt, haben jeden Tag mit der kurzen Hosen und mit dem kurzen Leibal fahren können und das ist ja bei uns daheim in Österreich oder Deutschland meistens zu derer Zeit noch nicht ganz so möglich und deswegen fahre ich da immer unglaublich gerne mit.
Ja, ich glaube, das ist echt cool, dass man einfach auch die Leidenschaft machen kann, die man so super gerne macht und dabei auch noch einfach reist, verschiedene Orte dann auch sieht. Ich glaube, ja, das ist echt schön.
Ja, das stimmt. Also es ist unglaublich cool, wo ich da schon überall, wo ich hinkommen habe dürfen, einfach mit dem Mountainbike. Ich bin am Marathon in Dubai gefahren, in einer Steinwüste. Ich war bei der Krokodil-Trophy in Australien, wo wir im Oktober 35, 40 Grad gehabt haben. Ich bin quer durch den Dschungel von Costa Rica gefahren mit dem Mountainbike, wo es auch im Mai richtig warm war. Habe in Norwegen Rennen fahren dürfen, in Frankreich, also in Europa war ich überall unterwegs. Bin auch 24-Stunden-Rennen in Amerika gefahren, in einer Wüste. Das war ein cooles Erlebnis, neben mit dem Mountainbike da im Kreis zu fahren, neben 3, 4, 5 Meter hohe Kakteen. Und bin am 100-Kilometer-Lauf in Südafrika gerannt, über den Tafelberg. Also es ist so, wie du sagst, es ist einfach unglaublich, ich sehe das als unglaublich großes Privileg, dass ich das machen darf, weil halt die meisten Rennen schon eigentlich ein Erfolg sind, schon alleine, dass du dort bist, in dieser schönen Gegend und dass dann dort auch noch Rennen fahren darfst, ist eigentlich die Zugabe.
Schön. Ja, das ist echt schön zu hören. Das ist auch so ein Traum, einfach, glaube ich, die Welt so zu bereisen mit der Leidenschaft, die man macht. Allgemein gesagt, du hast jetzt oft deinen ständigen Begleiter, das Mountainbike, dabei. Du hast aber auch eben gesagt, du bist selbst auch längere Strecken gelaufen, also gejoggt in dem Fall. Das ist auch super, super spannend von der Ausdauer her. Das ist immer echt krass, so zu sehen, diese Leistungen, die Menschen auch leisten können. Mit ihrem eigenen Körper, was sehr, sehr viel auch mit dem Mentalen zu tun hat. Da kommen wir gleich noch zu diesem Thema. Aber wir kommen nochmal zum speziellen Rennen, was mich auch begeistert hat, wo ich es gesehen habe, dass du es gemacht hast. Und zwar erzähl nochmal oder gib nochmal einen kleinen Rückblick zu dem Ötzi Alpin Marathon. Da fand ich echt spannend auch, was man dort speziell leisten musste. Erklär nochmal, was es genau war und wie du das auch geschafft hast.
Ja, also der Ötzi Alpin Marathon ist so, man sagt dazu so Winter-Extrem-Triathlon. Also es sind einfach drei verschiedene Sportarten im Genauen. Dort geht es Mountainbiken, Traillauf und Skitouren gehen. Ich sage mal so, im Winter tue ich viel Skitouren gehen. Also im Sommer, so wie jetzt, so von, ich sage immer, von April bis Oktober, November sitze ich mehr oder weniger fast täglich am Mountainbike oder Rennrad. Aber dann am Ende von der Saison bin ich mal froh, wenn ich was anderes mache. Und dann gehe ich auch hin und wieder laufen, Skitouren gehe, langlaufen. Einfach die Abwechslung ist mir voll wichtig, um wieder voll motiviert zu sein für die neue Saison. Und heuer hat es da geklappt, dass ich beim Ötzi Alpin Marathon mitmachen habe können. Und ich werde da sicher in der Zukunft noch öfter mitmachen, weil es einfach ein extrem cooler Bewerb ist, wie es dir jetzt auch gefallen. Und das Spezielle dort ist, man muss sich vorstellen, der Start ist auf 500 Meter in Naturns, das ist ein Ort in Südtirol. Und dann fahren wir mal mit dem Mountainbike so 27 Kilometer insgesamt mit dem Mountainbike und macht während die 27 Kilometer 1700 Höhenmeter. Also es geht eigentlich nur auf. Also der erste Berg ist richtig steil, dann geht es auf der anderen Seite vom Tal wieder runter und dann fährt man in dieses Schnalsertal rein und dann rennt man 10 Kilometer mit 500 Höhenmeter über einen Wanderweg und dann startet man die Skitour mit 6 Kilometer und das Ziel ist dann original oben auf 3200 Meter am Schnalstaler Gletscher. Das ist dort, wo sie in Ötzi gefunden haben, den was auch wahrscheinlich einige kennen. Ja. Genau. Und wir haben heuer leider ein schlechtes Wetter gehabt und sie haben sich nicht getraut, diese ganzen Teilnehmer da rauf zum Schicken, weil es war berechtigt unter Anführungszeichen, weil es war ein starker Wind und speziell, sage ich mal, die Teilnehmer, die was halt dann 2, 3, 4 Stunden nach mir ins Ziel kommen, für die ist das halt nicht lustig und war für uns wahrscheinlich auch nicht ganz lustig gewesen. Jetzt war bei uns heuer das Ziel auf 2500 Meter, war trotzdem cool, war trotzdem kalt, gescheit windig und ist einfach ein cooler Bewerb, mehr oder weniger. Du fährst auf 500 Meter weg, da unten ist wahrscheinlich, wenn ein schöner Tag ist, angenehm warm und du schwitzt und ein paar Stunden später bist einfach mit 2, 3 verschiedenen Sportgeräten auf dem Gletscher oben im Schnee und in einer komplett anderen Welt.
Krass. Ja, das ist echt cool zu hören. Ich finde es auch echt atemberaubend, auch super cool zu sehen, wie einfach so leicht du das einfach so erzählst, das haben wir gemacht und dann ging 27 Kilometer Mountainbike hoch. Ja, da muss man erst nochmal hinkommen.
Aber cool. Ja, ich sag immer, so wie du gesagt hast, ich habe schon ein paar verrückte Rennen gemacht. Ich bin mal in vier Tagen lang rund um Österreich gefahren, 2200 Kilometer. Cool. Und hab schon ein paar leicht verrückte Sportveranstaltungen gemacht. Und ich sag immer, jede Zuseherin oder jeder Zuseher, der was das machen will, der kann das auch schaffen. Man muss einfach auf ein paar Sachen aufpassen, speziell was jetzt, sage ich mal, körperlich die Ernährung und so weiter betrifft, weil wenn man sich nicht ernährt, dann funktioniert das Ganze nicht. Das ist so wie, wenn man mit einem Auto, ich sage immer, man kann nicht mit einem Auto 1000 Kilometer fahren, wenn man nicht tanken fährt. Und bei uns Menschen ist genau dasselbe und wenn man sich auch ernährt und wenn man das, glaube ich, wirklich auch vom Herzen aus machen will. Also bei mir ist es so, ich mache das vom Herzen aus. Ich habe sozusagen von meinen Sponsoren diese Freiheit, dass ich die sagen alle, mach das, was der Spaß macht. Und das heißt, kein einziges Rennen, was ich mache, muss ich machen. Ich mache das, weil ich selber vom Herzen aus will. Und ich glaube, dann hat man sehr, sehr viele Gründe während so einem Rennen, wenn es einmal nicht so gut läuft, dass man einfach das weitermacht. Und
ja, du sagst genau das, ist das schön, echt schön zu hören, weil diese zwei Sachen, die du eben gesagt hast, vor allem die eine Sache, das wir auch schon gesagt haben, das einfach zu machen, was man liebt, und dann wird es auch einfacher, einfach auch eine Disziplin aufzubauen und das weiter durchzuziehen, weil es ja eine Sache ist, die man liebt und so gerne tut, und dann halt auch auf Nebenthemen wie Ernährung zu achten, Gesundheit generell, Training. Ja, es gehört einfach alles dazu. Es ist, glaube ich, dieses gesamte Paket im Sport, vor allem im Ausdauersport. aber auch im jeglichen anderen Sport. Und da vielleicht nochmal eine spezielle Frage, ein bisschen verrückt hier die ganzen Rennen zu machen, aber wie sieht denn generell auch dein tagtägliches Training aus? Wie ist es? Wie kann man sich das vorstellen?
Boah, also meistens ist es so, so wie jetzt in der Rennsaison, habe ich eigentlich fast jedes Wochenende irgendwo einen Bewerb, wo ich, da ist aber nicht jeder Bewerb ist natürlich so verrückt lang, aber die meisten Bewerbe, was ich mache, ja, da sitze ich schon 3-4 Stunden, sage ich mal so im Schnitt, bin ich schon unterwegs, weil alles, was kürzer ist, sage ich, das zahlt sich fast nicht aus. Und dann komme ich am Montag heim, muss einmal das Rad und das ganze Material, was ich halt braucht habe, wieder ein bisschen servicieren, putzen, schauen, dass wieder alles passt. Wenn irgendwas kaputt ist, zum Service fahren, dann schreibe ich immer so Newsletter. Das heißt, ich schaue einfach, dass eben die Firmen, die was mich unterstützen, da Bildmaterial bekommen und so weiter für ihre Kanäle, dass die immer wissen ganz genau, was ich mache, unter Anführungszeichen. Und dann ist meistens so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag so Trainingstage, wo ich meist sehr häufig zweimal am Tag trainiere. Das heißt, meistens ein bisschen eine intensivere Einheit und dann eine Grundlageneinheit, aber es ist verschieden. Und dann muss ich wieder anfangen mit der Regeneration fürs nächste Rennen. Also es gibt keine so eine typische Woche. Das war jetzt eine typische Trainingswoche während der Wettkampfsaison. Und im Winter schaut es so aus, dass ich zwei Tage in der Woche meistens Pause mache. Das ist Montag und Freitag. Und die anderen Tage wird im Schnitt so circa 4-5 Stunden trainiert.
Spannend. Ja, das ist echt schön krass zu hören. Ich glaube, es ist jeder individuell auch, wo man darauf achten muss beim Training, jetzt bei dir speziell, Ausdauerbereich, Mountainbike-Bereich. Und das ist, glaube ich, immer spannend zu hören, auch diese verschiedenen Trainingslevel oder Trainingsmöglichkeiten, die jeder in seiner Sportart auch hat. Und du hast gesagt, Samstag ist jetzt das Four Island-Rennen zu Ende gegangen. Was steht denn in Zukunft oder in naher Zukunft oder bei dir an jetzt für ein Rennen?
Boah, ich habe jetzt, momentan ist jetzt wieder ein bisschen Pause, weil ich daheim in Oberösterreich habe ich ein paar Sachen, wo ich für Sponsoren bzw. Partner von mir einfach ein paar Sachen unter Anführungszeichen arbeiten darf, wobei das eigentlich nicht als Arbeit sehe, also ich darf halt Radl fahren und mit Leuten Strecken besichtigen von einem Rennen und so weiter. Und dann aber, um deine Frage zu beantworten, Ende Mai geht es dann so richtig los. Also Ende Mai ist bei uns in Oberösterreich der Granitmarathon, ist einer von den größten Mountainbike-Marathons in Österreich. Eine Woche später starte ich dann beim Ortler-Bike-Marathon in Südtirol. Zwei Wochen später ist die Marathon-Europameisterschaft in Tschechien. Ein paar Tage später starte ich dann bei der Alpentour in Schladming. Wieder zwei Wochen später ist mein persönlicher Saisonhöhepunkt jedes Jahr die Salzkammergut-Trophy im wunderschönen Bad Galsern. Dann eine Woche später fliege ich nach Norwegen und fahre dort ganz im Norden ein 700 Kilometer Mountainbike Non-Stop-Rennen. Das Coole ist, man muss dort kein Licht mitnehmen, weil es zu der Zeit dort in Norwegen nicht finster wird. Also auf das freue ich mich schon riesig und dann ist der Juli vorbei, dann kommt der August und September und Oktober und da habe ich auch noch einige coole Sachen geplant, auf die was ich mich schon riesig freue.
Ja, spannend, ich werde es auf jeden Fall verfolgen, was du da alles leistest. Wünsche dir da an der Stelle auch super viel Spaß und viel Erfolg.
Danke dir.
Bei den ganzen Rennen. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema, Lukas, wir haben es schon angesprochen. Im Ausdauersport, vor allem im Sport, ist das Mentale auch sehr, sehr wichtig, um, glaube ich, auch da einfach weiterzukommen, wenn es mal ein bisschen schwer wird. Du bist ebenfalls als Speaker unterwegs, habe ich gesehen, auf deiner Webseite. Was genau gibt dir diese Möglichkeit, dass du auch als Speaker sprechen kannst oder wie ist es auch dazu gekommen? Erzähl da mal gerne.
Wie es dazu gekommen ist, eigentlich so, dass ich... Ich habe zuerst schon mal erzählt von dieser Zusammenarbeit mit Sportograf, also diese Firma, die was uns Sportler mit Fotos beliefert. Und ich hab natürlich auch immer geschaut, früher und auch jetzt noch, dass ich bei uns in die Zeitungen, in die Regionalzeitungen vertreten bin, in der Hoffnung, dass eine Firma mal sagt, den unterstützen wir, weil der ist ja immer wieder in der Zeitung. Genau. Und ja. Das heißt, Und ich war dann, ich habe das dann geschafft und ist nach wie vor funktioniert das super, dass ich immer regelmäßig bei uns in die Zeitungen vertreten bin. Die Zeitungen freuen sich natürlich auch immer, wenn sie super Bilder haben. Und dann war es halt so, dass ich bei uns zu Hause Radl fahren gefahren bin und irgendwelche Leute habe ich getroffen, die was ich nicht kennt habe, und die haben gesagt, ja, die haben mich halt kennt vom Gewand, was ich angehört habe, und haben gesagt, ja, bist du der aus der Zeitung, der was da immer diese Radlrennen fährt, und haben gesagt, ja, jetzt bist du wieder so ein super Rennen gefahren. Und ich habe mir gedacht, wow, die haben jetzt in der Zeitung irgendein Foto gesehen, was 5x5 cm war, teilweise leider auch noch von der Zeitung schlecht abgedruckt, das heißt verpixelt und so weiter. Okay. Und ich habe dann, irgendwann habe ich mir gedacht, ich möchte den Leuten sagen, warum ich das mache, was ich mache. Also ich möchte denen sagen, warum, weil sonst denkt sich der wahrscheinlich, weiß nicht, der Kaufmann, der tut einfach Radl fahren. Ja. Und, aber die Leute, so wie wir ja zuerst schon ein bisschen gesprochen haben, die wissen ja teilweise nicht, wie schön eben an diese Plätze dort ist, wo ich fahren darf. Und habe mir gedacht, ich möchte das denen unbedingt mal sagen. Es war eine lustige Geschichte. Ich habe das dann meiner Freundin und ihrer Mama gesagt, dass ich so einen Vortrag machen will. Die haben dann gesagt, na, das kannst du vergessen, da brauchst du eine Rhetorikausbildung und so weiter, das geht nicht. Das hat mir dann so viel Mut genommen, dass ich es dann in dem Jahr wirklich nicht gemacht habe. Aber Gott sei Dank, ein Jahr später, habe ich mir gedacht, ich muss es wieder machen. Und dann habe ich es ihnen einfach nicht gesagt und habe die Veranstaltung unter Anführungszeichen gegründet, ohne dass irgendwer gewusst hat. Und das Schöne war, warum ich das eigentlich am Anfang war, eben der Hauptgedanke, den Leuten zu sagen, warum mir das unglaublich viel Spaß macht und warum, wo ich da überall unterwegs bin. Und das Schöne war aber dann, dass es im Laufe der letzten Jahre dann Leute gegeben hat, die was einfach zu mir hergekommen sind und haben gesagt, hey, mich hat das voll motiviert, dieses Rennen, was du gefahren bist. Ich habe da jetzt ein Jahr lang trainiert, damit ich da auch mitfahren kann. Die, was zu mir gekommen sind und gesagt haben, boah, du, meine kleinen Kinder, die sind ein Fan von dir. Oder Leute, die was gesagt haben, boah, ich bin mit der Frau jetzt auf Urlaub hingefahren. Also einfach nicht mit dem Radl, aber ich bin auf Urlaub hingefahren, weil die Bilder dort, wo du warst, die waren so schön. Und das ist schon was Spezielles. Also wenn man andere Leute, wenn man merkt, dass man andere Leute dadurch ein bisschen motivieren kann mit dem, was man macht, dann ist das eigentlich was richtig Cooles für mich, und deswegen freut es mich, wenn ich das so machen darf.
Cool. Ja, einfach was zurückgeben oder ein bisschen erzählen einfach von seiner Leidenschaft und das nach außen bringen ist ja auch hier einfach auch der Podcast eine Art dafür, einfach auch ein bisschen zu erzählen mit Supermenschen wie dir auch oder auch alleine in Folgen über die Themen, die mich einfach super interessieren, die mir Spaß machen und wo ich einfach eine gewisse Offenheit auch oder Sensibilität auch schaffen will für. Und super cool auch, dass du die Möglichkeit auch hast, das nach außen zu bringen. Ich habe ein Zitat auf deiner Website gelesen, Lukas, über deine Vorträge. Was ist denn genau deine persönliche Art, um die Ziele zu erreichen? Das hast du nämlich erwähnt.
Meine persönliche Art, um die Ziele zu erreichen? Ja, also ich glaube, ich stecke mir immer Ziele, die was hoch sind. Dann schaue ich, dass ich mich, durch das hohe Ziele sind, habe ich ja nie Probleme mit der Motivation. Weil jeder, der was halt so ein bisschen extrem Sport macht, der weiß einfach, wie soll man sagen, wenn man einen 100-Kilometer-Lauf machen will und man trainiert zu wenig, dann wird das richtig, richtig, richtig unlustig. Und ich habe durch das, dass ich diese extremen Sachen jetzt auch mittlerweile schon fast 10 Jahre lang mache, habe ich am Anfang natürlich viel Lehrgeld gezahlt. Also ich habe richtig, richtig gelitten bei gewissen Bewerben und habe damals sicher weit mehr mentale Leistung gebraucht, um das Ding durchzudrucken, als wie jetzt. Aber ich weiß einfach, dass man sich gut vorbereiten muss und wie bereite ich mich gut vor. Das heißt, wenn mein Nachbar jetzt sagt, er möchte ein extremes Rennradlrennen fahren, dann war es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn er mit mir vorher drüber redet, weil er mir sehr viele Sachen erzählen kann, die was er sonst möglicherweise erst beim Wettkampf dann schmerzhaft erfahren muss. Und so ist auch meine Herangehensweise. Das heißt, wenn ich neue Ziele habe, dann schaue ich, wer hat das möglicherweise schon gemacht, wer kann mir da ein bisschen helfen. Und schaue halt einfach, dass ich einfach nicht mit Leuten unbedingt rede, die was das selber noch nie gemacht haben, weil wenn ich zu Personen gehe, die was in ihrem Leben nie länger grenzen als wie ein Viertelmarathon, also 10 Kilometer, und denen dann sage ich, will 100 Kilometer laufen, dann wird der wahrscheinlich 15 Gründe wissen, warum es nicht geht. Aber diese Gründe bringen einen nicht weiter und halten, glaube ich, einfach viel von den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach ab, größere Sachen zu denken und größere Sachen zu machen, weil die anderen Leute unter Anführungszeichen sagen, es geht nicht. Aber alles geht, und alles, was man sich vorstellen kann im Kopf, die Gedanken, die werden so unsere Daten, und dann können wir das auch schaffen.
Schön. Schön zusammengefasst, super Worte, finde ich toll. Finde ich super toll, dass das immer wieder auch gesagt wird und von dir auch nochmal hier rübergebracht wird. Ich glaube, das kann sich jeder verinnerlichen. Und ja, die nächste Sache, die mich sehr, sehr interessiert, ich glaube schon zu wissen natürlich, was das für eine Sache bei dir ist. Aber was ist denn vielleicht die eine, oder gibt es vielleicht auch mehrere Sachen, die vollständigste Glückseligkeit bei dir hervorrufen, wenn du sie machst?
Die eine Sache.
Schwierige Frage. Vielleicht gibt es auch mehrere Sachen. Ich glaube, Mountainbike ist eine Sache, die wir hier schon mal nennen können. Oder generell
auch so. Also es ist, glaube ich, generell einfach so, wenn man richtig schöne Momente sind immer, wenn man sich Ziele setzt, für die Ziele lang hinarbeitet und dann eine zufriedene Leistung bringt. Also ich sage immer, schön. Ich versuche immer diese ganzen Rennen und so weiter nicht ganz so auf Platzierungen zu sehen. Also ich hab gewisse Rennen schon gewonnen, sage ich mal, wo meine Leistung nicht ganz so besonders war und bin bei gewissen Rennen 20. geworden, wo die Leistung richtig super war. Also ich versuche immer, dass ich auf meinen eigenen Körper schaue und schaue, wie habe ich mich geschlagen bei diesem Bewerb, habe ich mein Bestes gegeben, und wenn ich mein Bestes gegeben habe und eine richtig super Leistung gebracht habe, dann muss ich einfach zufrieden sein. Und wenn man dann ins Ziel fährt nach mehreren Stunden oder teilweise Tagen Anstrengung, dann ist das ein unglaublich schöner Moment. Aber ich habe sicher einfach diese schönen Momente einfach beim Sport, also beim Rennsport, dann ist natürlich sehr viel Emotionen und so weiter mit dabei, weil einfach, so wie du als erste schon angesprochen hast, so viele Dinge zusammenpassen müssen. Es ist nicht nur das Training, es ist die Ernährung, die mentale Einstellung und. Und das gibt mir unglaublich viel Kraft. Und was mir aber auch unglaublich viel Kraft gibt, ist einfach teilweise, so wie jetzt, wo ich zum Beispiel beim Four-Airlines war, am letzten Tag, am Samstag, nach dem letzten Rennen, habe ich mich irgendwo an den Strand gesetzt. Die Sonne hat gescheint, das Meer hat gerauscht, und ich bin einfach da gesessen und hab aufs Meer geschaut und habe mir gedacht, das ist unsere Welt ist wunderschön. Einfach das genießen, was wir haben. Also ich glaube, man muss nicht immer irgendwo hinfliegen oder hinfahren oder so, dass man sieht, dass man irgendein geniales Erlebnis hat, sondern man kann sich vielleicht einfach einmal in den Garten aussitzen oder in der Stadt auf einer Bank sitzen, in die Natur genießen und das einfach auch aufsagen, dass man auf so einem wunderschönen Platz dieser Welt daheim sein dürfen.
Absolut. Super, ich glaube, es sind echt, echt schöne Worte hier, die wir hier zusammenfassen, die du auch genannt hast. Es inspiriert, glaube ich, viele Menschen, was du auch sagst und was einfach herausgebracht wird mit den Worten. Und kommt tatsächlich zur nächsten Frage, die tiefgehender ist, Lukas. Ich bin echt gespannt, was du antworten wirst. Es wird auch die letzte Frage sein, auch für den Podcast. Wenn du an dein Lebensende denkst, Lukas, was sind denn die Worte, die du von deinen Mitmenschen und Liebsten hören möchtest, wenn sie von deinen Spuren, Erkenntnissen und Erlebnissen sprechen, die du hinterlassen hast?
Das ist eine gute Frage. Ich brauche noch ein bisschen zu überlegen. Ich glaube,
gerne.
Ich würde.
Lass die Zeit.
Also die Frage war, ich soll da beantworten, was ich gern hätte, was andere Leute über mich genau. sagen, wenn es mich mal nicht mehr gibt.
Genau.
Ja, also ich glaube, ich hätte gern das sagen. Er hat ein unglaublich glückliches Leben und hat immer das gemacht, was ihm Spaß gemacht hat.
Sehr schön, sehr schön. Ja, ich glaube, die Frage ist echt sehr, sehr tiefgehend. Mach dir im Nachhinein gerne nochmal Gedanken drüber. Ich glaube, so aus dem Stegreif ist es echt, wäre für mich auch super schwierig, auch so zu beantworten, weil man da wirklich auch was sagen möchte, was dann eigentlich auch bleibt. Aber ich glaube, du hast es schön zusammengefasst. Und ja, es kommt, wie gesagt, am Ende immer darauf an, dass man was macht, was einen Spaß macht und damit auch andere Menschen inspiriert und auch die eigene Familie inspiriert und die Liebsten. Und das hast du schön gesagt. Ich danke dir hier an der Stelle, Lukas, für deine der Erfahrung, die du gemacht hast, die du hier auch geteilt hast, deine täglichen Inspirationen und das tägliche Tun und Handeln. Mach weiter, ich verfolge dich, wir verfolgen dich alle hier von dem Podcast. Danke dir fürs Teilen nochmal. Hast jetzt nochmal kurz Zeit, um die Endworte hier des Podcasts zu machen und ich bedanke mich bei dir.
Ja, ich sag auch danke, Tim. Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dass wir da gemeinsam sprechen. Es ist auch wieder immer wieder für mich einfach interessant, gerade in der heutigen Welt, sage ich mal, wo man so schnelllebig ist, ist immer wieder cool, wenn man mit wem spricht, der was einen fragt, wie hast du angefangen und so weiter, dass man einfach wieder ein bisschen zurückdenkt und über verschiedenste Sachen ein bisschen nachdenkt, halt dann immer ein bisschen aus der Schnelllebigkeit, höher, schneller, weiter, ein bisschen raus. Und es ist auch immer wieder schön, zurückzublicken, von wo man gekommen ist, was man vielleicht schon alles erreicht hat, was man noch erreichen will. Und ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen Zuhörerinnen oder Zuhörer motivieren kann, dass er mal mit dem Mountainbike oder mit dem Rennrad, mit irgendeinem Rad, mit einem Einrad einfach sich auf den Weg machen und die wunderschöne Natur genießen. Und ich sage immer, es ist wichtig, dass wir speziell einfach auch schauen, dass die Jungen, die Kinder rausgehen in die Natur, weil wenn man sich anschaut, glaube ich, was mit unserer Welt ein bisschen so passiert momentan, geht das nicht ganz in die richtige Richtung und wir sollten, glaube ich, auf diesen wunderschönen Planeten aufpassen. Und aufpassen, glaube ich, tut man nur auf das, was einem halt wichtig ist. Und wenn die Kinder nicht mehr sehen, wie cool das Skifahren ist oder wie cool das Fußballspielen ist in der Natur, dann ist es ihnen wahrscheinlich auch wurscht, wenn es mal keinen Schnee mehr gibt und ihnen ist es wurscht, wenn es im letzten Tag auch noch irgendein Wohnhaus hinstellt. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass wir rausgehen in die Natur, sehen, wie schön das ist und drauf aufpassen. Danke, dass ihr dabei sein dürfen.
Perfekt. Tolle Message am Ende. Ich danke dir, Lukas. Habt alle eine schöne Zeit. Wir hören uns und bis bald. Ciao.